Susanne, was ist denn da los? Hat sich da was verändert?
Ja, ich würde sagen, DJ Y war aktiv. willst du sagen, was du sonst so tust, wenn du keinen Podcast machst?
Genau, Musik machen scheinbar, hauptsächlich. Wir haben, wie ihr alle gehört habt, haben wir einen neuen Intro-Sound.
Yes, der uns auch direkt hinüber begleitet in die siebte Staffel.
Siebte Staffel, also 7 Jahre gibt es diesen Podcast schon.
Wir haben das verflixte siebte Jahr hinter uns,
richtig,
ne? Wir gehen jetzt in das achte Jahr.
Das stimmt. Das heißt, jetzt kann eigentlich auch nichts mehr passieren. Es kann nur noch bergauf gehen, wie man sagt. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir wieder zusammenkommen, dass wir wieder in Gespräche gehen mit Kollegen und Kolleginnen über die Branche, über die Arbeit am Film, über den Film selber und die Faszination, den Spaß und allem, was mit Film und Filmmachen zu tun hat. Wie geht's dir? Hast du eine schöne Winterpause gehabt?
Ja, eine sehr lange Winterpause, total ungewöhnlich. Und hatte aber das Gefühl, dass das auch manchmal ganz gut tut, weil man dann, es war so eine Themenpause, in der super viele Themen aufgekommen sind. Also was man ja von außen manchmal nicht so mitbekommt, teilweise haben wir die Möglichkeit, Folgen vorzuproduzieren. Manchmal machen wir das aber auch eben direkt sozusagen tagesaktuell oder versuchen, Dinge aufzugreifen, die gerade sehr aktuell sind. Entweder wenn bestimmte Filme dann gerade auch gezeigt werden oder thematisch das einfach für die Branche passt. Und dann ist man natürlich immer dabei, aufzusaugen, was man jetzt mit reinnimmt an Themen und muss gleichzeitig produzieren. Und in der Winterpause ist das ja nicht so krass der Fall. Das heißt, man kann auch mal so ein bisschen den Blick weitermachen, man kann sich weiter umhorchen, ein bisschen tiefer in Materien einsteigen. Und das hatte ich das Gefühl, war genau der Fall in den letzten 3-4 Monaten.
Ja, da gebe ich dir recht und kann da nur beipflichten. Ich sehe das genauso, aber ich benutze gerne die Zeit auch, um, wie du gerade gesagt hast, weiterentwickeln zu lassen. Und dann merkt man erst, wie wichtig das Thema ist oder andersrum vielleicht auch, wie sich das Thema auch in dieser kurzen Zeit auch schon krass verändert. Und das bewegt uns so ein bisschen auch gleich zu dem, was wir heute machen, weil heute, für alle, die den Podcast schon lange verfolgen, wir machen ja meistens oder eigentlich immer eine Staffel-Null-Folge, wo wir gemeinsam uns kurz hinsetzen, mit euch zusammen so ein bisschen schauen, was diese Staffel dieses Jahr 2024 thematisch ganz grob auf uns zukommt.
Da hatte ich auch direkt eine Frage, die genau in verschiedene Themen einsteigt. Und zwar wollte ich dich fragen, ob du gut streiten kannst. Oder ob du Streiten wichtig findest oder ja, was du sozusagen brauchst, damit man gut streiten kann.
Die Frage ist erstmal, was heißt Streit? Ab wann ist ein Streit ein Streit? Ich glaube, ich bin grundsätzlich eher nicht der Freund vom Streiten, sondern mehr der Freund vom Diskutieren. Ich weiß nicht, ob du damit Streit auch mit einbeziehst. Deswegen wäre vielleicht, bevor ich die Frage richtig beantworten kann, muss ich den Ball erstmal zurückspielen und fragen, ab wann ist für dich ein Streit ein Streit?
Ich glaube, Streiten und Diskutieren ist gar nicht so weit weg voneinander. Also ich meine mit Streiten nicht, dass es damit endet, dass man persönlich sich gegenseitig angreift, sondern dass man auch mal, ich glaube beim Diskutieren klingt immer so einvernehmlich. Am Ende gehen wir beide raus, haben diskutiert und sind uns aber irgendwie einig. Und ich habe das Gefühl, beim Streiten ist so bodenständiger, Diskutieren klingt auch so akademisch und Streiten ist so für alle gedacht und ist eigentlich auch für alle wichtig. Es gibt irgendwie so das schöne Zitat von Helmut Schmidt, der sagt, eine Demokratie, in der nicht gestritten wird, ist keine. Und daran hänge ich mich so ein bisschen auf oder das begleitet mich so seit einiger Zeit, also gerade auch die durchaus auch politische Situationen, die wir im Land haben, dass, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist, dass wir verlernt haben zu streiten, also uns wirklich auch durchaus mal mit hitzigem Gemüt Argumente austauschen und auch auseinandergehen und zu sagen, ich stimme nicht mit dir überein, aber das müssen wir jetzt erstmal reifen lassen. Oder auch eben mehr Haltung zu zeigen in einer Streitsituation. Wir sind häufig sehr, ich will ja eigentlich gar nicht pauschalisieren, aber was ich glaube zu beobachten ist, dass wir eine Gesellschaft haben, wo man immer sehr gesellig sein möchte und sehr wenig Lust hat auf Konfrontation.
Ich glaube, was du ansprichst, ist ja auch so ein bisschen die Frage der Positionierung und das Erlaubtsein, dass man sich positionieren darf. Oder selber das Gefühl haben, dass es erlaubt ist, dass man halt eine Position vertreten darf und diese auch dann in diesem Streit oder Diskussionsgespräch halt dann auch durchhalten kann. Wenn ich nur kurz das Wort Diskussion nochmal mit einbauen darf, ich glaube, für mich heißt Diskussion nicht, einvernehmlich zu sein oder auch einvernehmlich rauszugehen danach. Eine gute Diskussion, glaube ich, kann dich einfach auf neue Themen oder neue Gedankengänge bringen, auf die du vielleicht gar nicht gekommen wärst. Mhm. Auch wenn du nicht einvernehmlich dann oder nicht einvernehmlich rausgehst danach und sagst, okay, ich habe jetzt verstanden, was du meinst, ich mache jetzt genau das, was du sagst, sondern wir haben beide ausgetauscht, unsere Punkte ausgetauscht und verstehen sie. Ich glaube, das ist über eine Frage, deine Anfangsfrage war ja, was für mich ein guter Streit ist. Ich glaube, gut ist, wenn man es für mich jetzt gesehen, wenn man es schafft, halt in das Gespräch zu gehen und einander zuzuhören. Ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt. Und dann halt trotzdem Verständnis zu haben dafür, wenn eine andere Person eben nicht die eigenen Meinungen teilt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Klar, man muss dazu sagen, wenn du gerade unsere heutigen Zeit angesprochen hast, ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen mit Fakten und mit Meinungen und Gefühlen. Ich glaube, das wird in unserer aktuellen Zeit sehr stark vermischt. Und da muss man halt ganz klar auch vielleicht schauen, wie man es schafft, wieder da eine Trennung zu finden dazwischen. Weil es gibt Fakten, die halt wissenschaftlich belegt sind zum Beispiel, und es gibt natürlich auch Gefühle, die beide aber auch richtig sein können, aber die führen beide nicht zum richtigen, vielleicht nicht unbedingt zu dem Ziel des Gespräches unbedingt. Ne? Und ich glaube, das ist so ein Punkt, was mir dann da durch den Kopf geht.
Es ist halt irgendwie beides wichtig. Also ich glaube, faktenbasiert zu bleiben, Gefühle nicht außen vor zu lassen und die auch vom Gegenüber ernst zu nehmen, aber gleichzeitig nicht emotional anzugreifen, sondern sachlich zu bleiben bei einem Gespräch oder bei einem Streitgespräch. Und ja, was mich, glaube ich, auch an diesem Thema gerade so interessiert, wenn es um das Thema geht, überhaupt Demokratie in irgendeiner Form zu stärken, indem man über Dinge spricht, auch über Dinge, wo es viel Orientierungslosigkeit gibt oder vielleicht auch, gerade wenn wir auf die Festivalszene gucken, gerade die politische Diskussion, AfD, wird die mit eingeladen, wird die ausgeladen, wie gibt man Statements bezüglich auch gerade dem rechtsradikalen Ruck in unserem Land und wie stellt man sich da jetzt auch dagegen, also wie geht man damit um, wie kommuniziert man das auch als ein Festival, und dass es da auch mehr Raum braucht zu streiten, und zwar nicht nur unter denen, die sich einvernehmlich ich sag mal, einig sind, dass wir die Menschenrechte wahren und dass wir keinen Rechtsruck wollen, sondern dass man in irgendeiner Form, glaube ich, auch ungemütlich streiten muss mit denen, die anderer Meinung sind. Ob das jetzt Menschen sind, die ganz konkret die AfD wählen, die in der AfD sind, oder die die AfD vielleicht erwägen zu wählen. Inwiefern man da einfach Räume schaffen muss, zu streiten, um sich auch öffentlich zu zeigen, welcher Haltung wir sind. Nämlich für ein offenes Deutschland und für ein nicht rechtsgewandtes Deutschland.
Ich glaube, das ist ein Learning, was wir, also ich habe das Gefühl, wir haben die Demokratie sehr in den letzten Jahren als gegeben gesehen. Ich glaube, das ist so ein Thema, was es auch gerade so sehr schwierig macht, darauf einzugehen, auch in den Medien. Und dadurch lernen wir jetzt gerade erst nochmal richtig kennen, dass es eben nicht eine Selbstverständlichkeit ist, dass wir eine Demokratie in einem westlichen Land haben, sondern auch
kämpfen.
Wir müssen dafür arbeiten, ganz genau. Und das ist, glaube ich, das, was wir gerade schmerzhaft lernen. Und ich hoffe natürlich, dass wir nicht zu spät lernen, sondern dass wir früh genug halt jetzt, oder es passiert ja auch was, ich möchte jetzt nicht sagen, ne, dass gar nichts passiert, sondern dass wir früh genug halt auch da unsere Schlüsse ziehen und darauf reagieren können. Ne, wie geht man mit solchen Aussagen in den Medien um? Man will sie ja zum Teil auch zeigen, man muss sie auch irgendwie zeigen. Gleichzeitig muss man aber auch gucken, wie man das in Kontext setzt, dass es halt dann am Ende auch wieder wahrgenommen werden kann und auch verstanden werden kann. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, wo ich auch schon die Entwicklung meiner Meinung nach sehe von vor 2 Jahren deutsche Medien mit rechts, wenn es jetzt auch die AfD in dem Sinne ist, und wie sie versuchen, jetzt damit umzugehen. Ob es jetzt richtig ist, ist dahingestellt, aber ich glaube schon, dass wir da eine Entwicklung sehen und eine Entwicklung weiter vorantreiben müssen. Auch narrativ finde ich aber auch, dass wir da mehr machen könnten. Also auch wir als GeschichtenerzählerInnen oder auch mehr Möglichkeiten kriegen sollten, eben Themen jetzt genau anzufassen. Weil wir haben ja immer in der Geschichte des Films, wenn ich jetzt beim Film bleibe, immer dieses meistens Kontra zu dem, was gerade in der politischen Lage ist, entstehenden Filme. Wenn wir sehr ängstlich sind in der Gesellschaft, dann kommen mehr Komödien, und wenn alles ganz gut geht, dann wird es ein bisschen düsterer. Und dass man da auch vielleicht jetzt auch mal sagt, hey, lass uns mehr Formate machen, vielleicht auch das Thema, ich meine jetzt nicht mehr das Thema jetzt direkt besprechen, sondern einfach mal herumschauen und sagen, vielleicht auch die Frage stellen, was ist denn eigentlich Deutsch sein heutzutage, und das mal einfach mal sichtbar machen. Vielleicht ist mein Gedanke hier wieder mehr, auch einen Blick zum Positiven zu wenden, ohne zu sagen, dass wir das Negative vergessen, sondern zu sagen, so kann es auch sein. Verstehst du ein bisschen, was ich meine? Oder ist es sehr wirr?
Nee, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, dass man tatsächlich, also da sind ja mehrere Gedanken drin, was einmal tatsächlich die Identifikation mit unserem Land angeht, also dass halt häufig da auch so ein bisschen, fast hat man das Gefühl, die Sorge ist, wenn man sich da zu sehr blüht und zeigt, was wir alles können, ist das nicht auch schon voll populistisch, ist das nicht auch schon voll rechts, und gleichzeitig aber eine ganz klare Kante setzen, was schon viel früher hätte passieren müssen, gegen rechts die Grenze zu setzen, dass wenn Parteien menschenrechtsfeindlich sind und antidemokratisch, was sie sind, was die AfD ist, auch wenn sie leider mit demokratischen Mitteln bei uns im Bundestag sitzen und in verschiedenen anderen Bundesländern in führenden Positionen, dass wir uns da ganz klar als Masse dagegen stellen müssen und dass das auch klarer kommuniziert werden muss, dass es diese Masse gibt. Es gibt nicht die schweigende Mehrheit, die angeblich eigentlich die AfD komplett wählen wollen würde, sondern es gibt die Menschen, die da ganz klar dagegen sind, und die müssen auch lauter werden.
Ja, da gebe ich definitiv recht. Und also mein Gedanke auch hier ist, oder was jetzt gerade in dem anderen, was ich gerade gesagt habe, vielleicht mit drinsteckt, ist, also es reicht, glaube ich, nicht nur, einen offenen Brief zu schreiben und zu sagen, wir sind gegen rechts und das ist es so, und wir sollten gemeinsam versuchen, mehr Diversität in der Branche zum Beispiel zu zeigen einfach, ne, und zu zeigen, es geht, wir haben diese Diversität da, und auch das alles gehört zum Deutschsein dazu oder zum Deutschland, zum Europa, zu Europa dazu, und das können wir mehr zeigen und mehr nach vorne treiben. Und das wäre, was ich meine, mit einer positiven Haltung ranzugehen und zu zeigen, ja, siehst du, das gibt's, wir haben das und wir wollen das stärken. Und nicht, also das meine ich, und nicht nur zu sagen, ja, wir wollen das, aber dann halt in unserer Branche selber dann mal wieder die Probleme hören mit, ja, Diversität ist noch sehr schwierig, zum Beispiel voranzutreiben bei uns. Na, das ist, dann finde ich dann ein bisschen schwierig, weil dann spielt man ja dann genau denen die Karten. Und das ist halt genau das, was man nicht machen sollte.
Deswegen ist neben einem offenen Brief auch, also du meinst ja, da muss mehr passieren als ein offener Brief,
Banden
bilden, zum Beispiel jetzt auch das Netzwerk für Film und Demokratie, was jetzt seit kurzem ganz frisch entstanden ist, die sich auch regelmäßig treffen. Ich bin gespannt, was da noch weiter passiert, aber ich freue mich erstmal, dass auch in der Filmbranche sowas groß geschrieben wird, sich eben da auch gesellschaftlich, systemisch damit auseinanderzusetzen. Also einmal das Geschichten erzählen ist eine mögliche Form, das zu tun, aber auch zu sagen, wir als Branche stellen uns hier zusammen und versuchen, was zu bewegen, indem wir uns erstmal zusammentun und gucken, was kann man da machen. Und und das spiegelt sich natürlich auch, langer Bogen, das spiegelt sich natürlich auch in unseren Themen wieder, die wir dieses Jahr mitbringen. Also wir haben, wie auch im letzten Jahr schon, wieder eine ganz hervorragende Kooperation mit shortfilm.de von der AG Kurzfilm, eine Plattform, wo ihr alles rund um den Kurzfilm findet. Und von unserer Seite gibt's da natürlich Podcast-Input.
Genau, und wir werden jetzt dieses Jahr auch wieder mit mehreren Folgen, genau, wie du sagst, mit dem Kurzfilm beschäftigen, aber auch so ein bisschen den Blick darüber hinaus werfen. Wir haben gleich lustigerweise eine Folge, bevor die Staffel beginnt. Die ist vor der Staffel, aber auch gleichzeitig in der Staffel ist eine Folge, die wir Richtung Berlinale aufgenommen haben in diesem Jahr. Wir würden uns die Frage stellen, was darf Film denn jetzt eigentlich, und was es heißt Political Correctness in unserer Branche? Ist das überhaupt ein Thema? Und wie schaffen wir es respektvoll, Gesellschaftsschichten abzubilden in unseren Filmen, die wir erzählen? Und da haben wir ein ganz spannendes Gespräch geführt, was jetzt schon kam. Das heißt, wenn ihr gerade diese Folge hört und diese andere Folge noch nicht gehört habt, könnt ihr gerne nochmal eine Folge zurück, nach dem Hören dieser Folge.
Gibt's da auch
natürlich
das neue Intro, oder?
Da gibt es euer Intro noch nicht, weil es halt davor war.
Ja, okay.
Ganz kompliziert. Ja, aber genau, so ist das halt. Aber genau, es werden noch weitere Folgen zu kommen. Natürlich ist auch dieses Jahr Novellierung des deutschen Filmfördergesetzes ein Thema bei uns, was stattfinden wird, weil da geht es ja langsam Schritte voran. Und natürlich ist immer die Frage, was bedeutet das denn halt für den Independent-Bereich zum Beispiel, aber auch allgemein fürs Filmschaffen in Deutschland. Und wie schaffen wir es hier auch gemeinsam? Und auch, was ich immer wieder gehört habe oder was ich immer wieder auch merke in den Gesprächen, ist halt das Thema mit Vertrauen und dem Nachwuchs auch Sicherheit geben zu können, dass diese Filme, die der Nachwuchs macht zum Beispiel, auch gewollt ist und gesehen werden will. Und das wird auch ein Thema sein, was wir in dieser Staffel vielleicht mit mindestens einer Folge besprechen werden.
Zu der Kooperation bei Shortfilmen gehört natürlich auch eine mehrteilige Reihe, die da heißt Festivals in Zeiten von Krisen, Krieg und Konfrontation. Davon ist die erste Folge mit Joachim Kurz schon im letzten Jahr erschienen. Der hat da nämlich so ein bisschen seine Arbeit vorgestellt. Der hat nämlich mit verschiedenen Festivalmacherinnen gesprochen und wie die bestimmte Situationen durchgestanden haben oder wie die bestimmte Konzepte entwickelt haben. Und da gehen wir thematisch weiter und schauen uns auch in den jetzigen Zeiten Festivals an, wie die agieren, was die tun, welche Expertise sie sich ranholen, was es braucht in diesen Zeiten für Festivals, um weiterhin auch stattzufinden.
Spannend auf jeden Fall. Genau, diese Folge könnt ihr auch schon hören, ne? Die gibt's, hast du ja schon gesagt, da müsst ihr noch weiter zurückgehen,
genau.
Um die hören zu können. Und natürlich schauen wir uns weitere Independent-Projekte an, das soll natürlich auch nicht zu kurz kommen, wo wir natürlich über das Machen dahinter sprechen und die Kolleginnen halt den Weg zu ihrem zum Beispiel ersten Spielfilm oder zu einem spannenden Kurzfilm geschafft haben. Und Filmfinanzierung und Filmförderung ist auch ein Thema dieses Jahr. Wir haben im letzten Jahr How-to-Filmförderung gestartet, wo wir mit verschiedenen Filmförderanstalten über ihre Arbeit gesprochen haben, also so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen geworfen haben, wie Filmförderanstalten funktionieren, um auch euch ZuhörerInnen halt da auch so einen Einblick zu geben, einfach zu wissen, was passiert denn eigentlich dort im Hintergrund und was sind denn die Sachen, die die brauchen, um unsere Filme zu fördern.
Gleichzeitig gibt's auch Themen, die sich dann mit den jeweiligen Departments beschäftigen, auch Themen von Departments, mit denen wir noch bisher nie zu tun hatten. Zum Beispiel sprechen wir mit Filmübersetzerinnen, die nicht nur für die Untertitel zuständig sind, sondern gegebenenfalls auch für die Synchro, die geschrieben werden muss im Vorfeld. Und was es da so braucht oder auf was dort auch geachtet wird, um Filme eben auch gut zu übersetzen in beiden Formaten. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie ihr die Folge finden werdet, denn es ist nochmal so ein ganz anderer Bereich, an dem man gar nicht sofort denkt, wenn man die verschiedenen Departments aufklappt, aber der unfassbar wichtig ist für verschiedene Menschen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema und das greife ich auch gleich auf, um zu meinem nächsten Thema zu kommen oder eine spannende Sonderreihe, weil wir auch da uns jetzt gerade zusammengetan haben mit dem Deutschen Filminstitut und Filmmuseum in Frankfurt und eine Sonderreihe, unsere erste Sonderreihe, die wir hier beim Indie Film Talk starten wollen, die wird Richtung zweiter Jahreshälfte
erscheinen. Die wird besonders.
Und die wird besonders, weil die wird nochmal etwas länger. Das sind mehrere Folgen, die sich um ein spezifisches Thema in der Filmbranche drehen. Und mehr verrate ich noch nicht. Das werden wir bestimmt im Laufe des Jahres noch tun, wo wir nochmal detaillierter sagen, um was es da geht. Aber es wird sehr spannend, sehr interessant. Und ich hoffe, es gefällt euch genauso wie uns beim Machen.
Ganz, ganz viele verschiedene Themen mit verschiedenen PartnerInnen, die wir aufgreifen. Das wird ein volles Jahr. Ich habe noch eine Sache, die ich auf jeden Fall gerne jetzt auch schon mal mit anteasen will, weil es nämlich einer der nächsten Folgen sein wird. Und zwar ging es um ein sehr sensibles Thema. Extreme Szenen, da durfte ich mit dem Kameramann Patrick Walli sprechen, der bei eben extremen Situationen beim Dreh dabei gewesen ist. Und das sind dokumentarische Inhalte. Einmal geht es tatsächlich um eine Sterbebegleitung, die er begleiten durfte. Es geht um eine extreme Drehsituation in Grönland auf dem Gletscher, wo er sich für ausrüsten musste. Und da lässt er uns auch ein bisschen teilhaben an dem, was er da mitgenommen hat und was er da zu bewältigen hatte und was er auch gerne euch weitergibt, wie man in solchen sensiblen oder eben auch anspruchsvollen Umwelt Weltsituation so alles mitnehmen kann.
Und Susanne, haben wir denn noch Platz für Themen aus der Community?
Ja, immer. Vielleicht nicht immer gleich sofort, aber immer. Wir freuen uns, wenn ihr mit uns in den Kontakt tretet unter comment@indiefilmtalk.de und uns schreibt. Zum Beispiel die Filmübersetzerinnen, die kommen, die sind gekommen, weil sie uns geschrieben haben. Weil sie gesagt haben, Mensch, wir würden gerne auch mal erzählen, was wir machen und das könnte doch spannend sein. Und da haben wir gesagt, natürlich ist das spannend. Und auch verschiedene Filmschaffende schreiben uns an mit ihren Projekten und wir geben euch einfach die Meldung zurück, ob wir Kapazitäten haben, ob wir es später machen. Wir melden uns auf jeden Fall bei euch, auch wenn es mal länger dauert.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Genau, da kann ich auch gleich hinzufügen, was auch immer hilft, weil wir werden auch da immer wieder gefragt, ob zum Beispiel gerade, wenn ein Film gerade rausgekommen, wollt ihr darüber sprechen oder eine Folge machen. Wenn ihr gleich überlegt, was, also weil das so fangen. So haben wir ja angefangen, ne? Unsere Frage ist immer, was gibt es den anderen, ne? Also was ist so, wir geben den anderen ja auch Inhalt und Wissen weiter und das solltet ihr euch auch einfach fragen und dann gerne mit einem Thema kommen, mit einer Idee kommen für ein Thema, für ein Gespräch. Es muss noch nicht ausgereift sein, sondern einfach nur ein paar Schlagwörter, wo ihr denkt, okay, das hätte euch vielleicht selber geholfen, dieses Wissen und deswegen freut ihr es, das weiterzugeben und das hilft uns dann natürlich, das hier als Thema mit aufzugreifen.
Genau. Weil wenn ihr ein Projekt habt, gibt es da bestimmt immer irgendwas Besonderes, was hervorsticht, irgendwie in der Machart oder in einem bestimmten Department, was heraussticht, wo ihr das Gefühl habt, genau darüber könnte man reden, weil das ist bei diesem Projekt anders als bei anderen Projekten. Mhm. Und das hilft uns auch einfach, mit euch schneller ins Gespräch zu kommen, weil genau, was wir halt eher nicht machen, sind halt tatsächlich typische Interviews oder wo es dann nur 5 Minuten um den Film geht, sondern es geht komplett um das Projekt und um eine Besonderheit, die man anderen Filmschaffenden mitgeben kann.
Mhm. Genau. Deswegen, glaube ich, bleibt uns gar nicht mehr so viel zu sagen, Susanne, oder? Also ich freue mich auf jeden Fall auf das Jahr, auf die neue Staffel, auf die neuen Folgen, die wir besprochen haben und hoffe, dass ihr auch mit derselben Spannung in diese neue Staffel geht, dass ihr Lust habt, mitzumachen und dann noch zusätzlich, wenn ihr eben mehr als den Podcast hören wollt, neben Instagram und LinkedIn haben wir seit letztem Jahr auch unseren Discord-Channel, wo ihr gerne dazukommen könnt, um euch auszutauschen mit Kollegen und Kolleginnen über die Branche, über die Arbeit am Film. Der Link ist hier unten in den Shownotes im Discord-Channel, das heißt, ihr könnt da direkt draufklicken und dann da reingehen. Es gibt da verschiedene Bereiche, ne? Wenn ihr RegisseurInnen seid oder ProduzentInnen seid, könnt ihr entweder direkt in die Bereiche reingehen oder ihr könnt natürlich auch bereichsübergreifend ins Gespräch gehen. Und was auch möglich ist, das finden wir ganz spannend, ist halt die Möglichkeit, auch geschlossene Gruppen aufzumachen, wo man sagen kann, da reden wir über Themen, wo wir erstmal sagen, die wollen wir erstmal geschlossen besprechen, bevor wir die dann nach offen, nach außen bringen zum Beispiel.
Das ist quasi unser Beitrag, um den Austausch und die demokratischen Strukturen im Filmbereich zu stärken. Das, was wir möglich machen können, bieten wir euch diese Plattform, um euch auszutauschen. Und deswegen auch wirklich der Appell, schreibt uns, wenn ihr Ideen habt. Das ist eure Partizipationsmöglichkeit und euer Anteil hier mit zu kreieren, was auch für Inhalte reinkommen, die ihr wichtig findet. Da seid ihr für uns auch einfach ein enorm wichtiger Spiegel. Und ja, so fügt sich der Kreis, so schließt sich das Dach. Ich bin der Meinung, Demokratie ist ein hartes Thema dieses Jahr. Es ist total gut vertreten.
Es ist ein hartes Thema und ein wichtiges Thema. Ja. Und genau, ich glaube auch besonders wichtig, auch bei uns Medien- und kulturschaffenden Menschen, weil auch wir müssen dafür kämpfen, dass die Demokratie in diesem Land bleibt. Ich glaube, damit würde ich sagen, wir schließen diese Nullfolge, oder? Und würde vielleicht den Song einfach nochmal einspielen, womit einfach die neue Staffel beginnt.
So machen wir es. Und dann könnt ihr direkt zur nächsten Folge weiterklicken.
Richtig. Deswegen, dann machen wir es so. Dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Genau.
Ciao.
Wir hören uns. Bis dann.
Und stopp.
Und jetzt kommt der richtige Talk.
Genau, für die, die dachten, jetzt ist zu Ende. Jetzt nee, geht's jetzt, eigentlich erst richtig
jetzt,
los.
Jetzt geht's los. Jetzt reden wir über, weißt du, über was wir eigentlich reden wollten, was echt schön war? Wir wollten, und das fand ich so wichtig auch als Thema, über den Felix-Lobrecht-Fall sprechen. Und darf ich es kurz mal anschneiden? Oder?
Also wenn du willst, kannst du machen. Wenn nicht, würde ich sagen, lass uns daraus nochmal extra quatschen.
Genau. Jo. Hä? Also ich würd das jetzt, also jetzt quatschen.
Ach so. Nee, aber jetzt haben wir noch 20 Minuten.
Ja, wir brauchen.
Ich glaube, das wird länger.
Ach, meinst du?
Ja, komm, dann erzähl.
Ja, gut, also.
Wer ist dieser Felix?
Also Felix hat mal ein Buch geschrieben. Und dieses Buch wurde dann verfilmt. Letztes Jahr gab es den Film Sonne und Beton, wozu wir pädagogisches Begleitmaterial schreiben durften. Shoutout an Vision Kino und liebe Grüße. Und Felix Lobrecht hatte wohl ein Angebot von Netflix, diesen Film zu produzieren. Und der hat gesagt, nö, mach ich nicht. Und warum hat er nö gesagt? Was wollten die von ihm?
Es ging darum, dass in einer spezifischen Szene gewünscht wurde, dass Protagonisten ausgetauscht werden zum Teil und das Mädchen mit in die Gruppe aufgenommen wird, um halt ein bisschen mehr Diversität in die Gruppe reinzubringen. Mhm. Und das war scheinbar nach Erzählungen nicht ganz das, was er wollte. Und deswegen hat er gesagt, das funktioniert für ihn so nicht. Jetzt ist deine Frage gewesen, die du mal aufgemacht hast, ist das denn schon Political Correctness, wenn das gewünscht ist? Oder sollte man bei so einem Stoff zum Beispiel sagen, ich bleibe lieber bei meiner Vision, bei meiner Idee und setze die so um, wie sie ist. Hat das was Historisches oder wie würdest du denn das einschätzen?
Also als wir darüber gesprochen hatten, ich war so ein bisschen der Meinung, dass man differenzieren, also du hast halt hier direkt schon wieder das Thema, dass ein Mann eine Geschichte geschrieben hat und sich auch dafür entscheidet, dass da eben es nicht ausgeglichen ist, was Diversität angeht. Mhm. Das ist ja schon mal irgendwie ein schwieriger Start, einerseits. Andererseits finde ich es total spannend, dass er so offen darüber diskutiert oder das so offen gemacht hat. Mhm. Ich glaube, er selbst sagt ja auch gar nicht, es war Netflix, sondern er sagt der Streaming-Anbieter mit dem roten N. Das möchte ich hier nochmal klarstellen.
Könnte jeder Streaming-Anbieter gewesen sein.
Richtig. Wir kennen schon längst nicht mehr alle. Und
Amazon.
Und angeblich hieß es, genau, wäre es nicht gut, wenn die Drogendealer im Park nicht arabische Jungs wären, sondern eine deutsche lesbische Mädchengang. So hat er das ein bisschen hochgespielt in seinem Podcast, glaube ich. Mhm. Und hat das halt abgelehnt. Ich finde, man sollte, wenn man zielgruppentechnisch denkt, natürlich würde ich mich mehr ansprechen, wenn Sonne und Beton auch mehr Mädels zum Beispiel hätte. Also ob es da jetzt gleich auch um eine sexuelle Orientierung gehen muss, die jetzt nicht unbedingt für die Geschichte notwendig ist. Also ich glaube, es gibt kaum irgendwie Zeichen von, ich glaube, es gibt irgendwie so ein Pärchen oder sowas gezeigt wird, also dass einer der Protagonisten eben mit einem Mädchen knutscht. Hm. Aber sonst ist das ja nicht so Thema, sondern es geht ja eher um die Jungs und die Jungstruppe und das finde ich auch voll wichtig. Also ich finde es auch wichtig, dass halt die Geschichte von jemandem gezeigt wird, so wie er sie sich ausgedacht hat. Und gleichzeitig fände ich es auch gut, wenn man ein bisschen sensibler ist und sagt, naja, man könnte da eigentlich schon noch was anders machen in der Besetzung und das würde der Geschichte nicht wehtun, es würde aber mehr Menschen ansprechen, nicht nur Jungs in dem Alter oder so.
Also meine Gedanken dazu sind auf jeden Fall, dass es zum einen, es darf historische, also es ist kein historischer Film, aber es darf beides existieren. Es dürfen ja auch Filme nur über Jungs existieren, die ihr Leben in den 90ern zeigen. Darf genauso existieren wie eben ein Film über eine Truppe von Mädels, die ihr Leben bestreiten. Und ich glaube, das ist beides okay und beides richtig, dass halt das koexistiert. Und es ist auch okay, wenn man sagt, okay, die Geschichte ist eine Geschichte von mir, die habe ich so erlebt, wieso soll ich sie jetzt umschreiben? Erst recht, weil es auch noch so ein Thema ist aus der Vergangenheit. Ne? Ich glaube, hätte er jetzt eine aktuelle Geschichte gemacht, hätte er sie so geschrieben, hätte ich das anders gesehen, weil da kannst du noch alles reinbauen, wie du willst, finde ich, ganz ehrlich gesagt. Und dann frage ich mich, wieso öffnest du dich da nicht und machst es so, verschließt sich da in dem Sinne. Weil es halt irgendwie so eine persönliche Geschichte ist, sehe ich das gar nicht als Problem. Ich glaube da, und da ist dieser Diversity Standards Ansatz von BFI, dem British Film Institute, ganz spannend, dass man sagt, es geht nicht immer darum, dass nur die Geschichte muss die einen diversen Cast haben. Wenn wir einen Film über die Nazi-Zeit machen, muss der nicht voll divers sein, wie ein Theaterstück. Ist auch okay, wenn man mal sagt, okay, wir zeigen eher die weiße Gesellschaft, aber dann darauf zu achten, dass hinter der Kamera oder in anderen Positionen einfach diverser gecastet und diverser aufgestellt wird. Das finde ich dann besonders wichtig. Wie weit die jetzt hier gemacht hätten, wissen wir ja nicht, weil so weit ist ja nie gekommen. Aber ich verstehe dann in dem Sinne, wenn ein Felix Lobrecht sagt, das geht mir jetzt zu sehr in meine Geschichte, in meine künstlerische Vision ein.
Ich teile das total mit dir und finde auch den Begriff der Koexistenz super wichtig. Was ich glaube ich wichtig finde, ist, dass man nicht das eine durch das andere extrem ersetzt oder dass man nicht sich gegenseitig beschneidet, sondern dass man auch immer differenziert eben überlegt und abwägt, was macht für wen Sinn. Und gleichzeitig hätte ich mir, glaube ich, in dem Fall von Felix Lobrecht auch irgendwie gewünscht, dass er, also wie gesagt, ich finde diesen Fall so super, dass er so offen damit kommuniziert, weil es so viel Raum lässt, da auch weiter drüber nachzudenken, sonst hätten wir vielleicht gar nicht drüber gesprochen. Mhm. Gleichzeitig, um es auf der Metaebene zu hinterfragen, Felix Lobrecht sagt, das ist seine Erinnerung. Seine Erinnerung kann ja auch falsch sein. Also wenn wir so sozialisiert sind, wie wir sozialisiert sind, frage ich mich natürlich, ob er bestimmte, wenn wir jetzt von Mädchen oder weiblich gelesenen Personen in erster Linie sprechen, die dann noch mehr eingesetzt werden sollten, vielleicht erinnert er die gar nicht mehr, weil es in erster Linie in seiner Erinnerung um die Jungs geht.
Ich frage mich gerade, ob vielleicht die Reaktion zu hinterfragen ist. Also ob man, ich rede gerade beim Denken, deswegen versuche ich gerade meine zusammenzufassen, ob die Reaktion von ihm ganz klar das abzulegen und zu sagen, nein, wenn ihr so doll eingreift, dann mache ich zu, ist vielleicht zu hinterfragen, weil ich glaube, die Frage ist trotzdem berechtigt, zu überlegen, wollen wir das nicht vielleicht diverser gestalten oder hier und da was verändern? Klar, es geht vielleicht Netflix um die Zugänglichkeit von dem Film, kann sein, aber zusätzlich geht es natürlich, genau wie du schon gesagt hast, um die Repräsentanz und die Sichtbarkeit und da dann dann gleich zuzumachen, ist, kann auch gefährlich sein, weil man eigentlich in die Diskussion ja gehen könnte.
In
ein offenes Gespräch. Genau. Also da ein schönes Beispiel wäre das Gespräch, was zum Thema faire Filmproduktion. Mhm. Und die Laura Fischer hat ja auch da in dem Gespräch mit ihrer Produzentin, also versucht, das auf Augenhöhe zu halten, die Gespräche, dass man halt immer in die Diskussion gehen kann, immer gucken kann, wo kann man noch justieren. Und ich glaube, das ist, also dieses, auch hier wieder dieses Teamgedanke, ne, dieses Zusammenarbeiten, kollaborativ an einem Stoff arbeiten, gilt für beide Seiten. Ich weiß jetzt auch nicht, wie Netflix reagiert hat, als er gesagt hat, ne, das finde ich nicht gut. Aber wenn man es schafft, dass man halt auf beiden Seiten sagt, lass uns darüber sprechen, was können wir tun? Mhm. Vielleicht auch an anderen Positionen zu gucken, dass diverse. Also du merkst halt, diese Frage nach Diversität ist nicht, man kann es nicht an einem Stoff festhalten, das ist eine systemische Sache. Ja. Also es ist ein Mindset, was man halt irgendwie entwickeln muss, glaube ich. Und ich weiß, wie gesagt, aber auch hier zu wenig von der Produktion selber, ob die jetzt denn doch dieses Mindset irgendwie, oder auch Felix dieses Mindset hat und versucht hat, irgendwie anders vorzugehen trotzdem. Das weiß ich natürlich nicht. Aber wir haben ja nur diesen einen Fakt. Und da würde ich sagen, vielleicht ist er ein bisschen forsch gewesen. Und ich würde mir da, wenn man so will, vielleicht auch mehr Offenheit wünschen, in den Diskurs zu gehen. Ohne jetzt ihn überzustülpen. Dafür weiß ich nicht, ob es seine Meinung war oder nicht.
Ja, schön gesagt, bin ich auch bei dir. Total. Wir laden Felix einfach mal ein.
Genau. Felix, jetzt hast du hier die Einladung zum Podcast.
Willst du Sonne und Beton nochmal als Independent-Film machen?
Ohne Geld.
Ohne Geld.
Dann bist du hier richtig. Komm vorbei beim Indie-Film-Talk-Podcast.
Ich glaube, es müsste aber mehr solche offenen Fälle geben, um in der Gesellschaft einen Diskurs auch wirklich zu machen. Ich habe, wenn die Folge rauskommt, habe ich diese Screenings schon gehabt. Ich bin bei den Schulkinowochen hier in Dresden aktiv und da wird natürlich Sonne und Beton auch gezeigt und ich werde die Jugendlichen am Anfang natürlich fragen, ob sie Felix Lobrecht kennen und werde auch diesen Netflix-Fall kurz erläutern. Hm. Und möchte dann, dass sie mir am Ende, also in dem Fall dann auch, was ist eine Diversity-Checkliste, kurz mal, ob die das schon mal gehört haben. Und sie dann am Ende auch fragen, ob sie als Felix Lobrecht den Deal eingegangen wären, ob sie da für sich Veränderungen hätten vorgenommen. Mhm. Mhm. Einfach weil ich glaube, dass das auch eigentlich ein Thema ist, was man medienkompetenztechnisch in der Gesellschaft kennen sollte. Dass es Diversity-Checklisten gibt und wie die funktionieren und wie überhaupt Storytelling und Geschichten, die wir sehen, einen Einfluss auf uns haben.
Das ist ein guter Punkt, ja. Gut, dass du es mit aufnimmst, weil ich glaube auch viel einfach nur so nebenbei, ne, und man vergisst halt ganz schnell, welche Wirkung einfach die Medien mit auf uns haben, und dementsprechend ist dieser Diskurs wieder in Richtung Medienkompetenz, glaube ich, richtig wichtig. Also,
ich mache eine Abstimmung, mal gucken, was die Kids sagen.
Lassen wir so stehen, oder?
Das lassen wir so stehen, und wir werden vielleicht mal ab und an öfter solche kleinen Runden einwerfen. Unabhängig der Folge.
Jetzt haben wir es geschafft.
Glück. Feuerwerk.
vielen Dank fürs Zuhören, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.